Freitagnachmittag, Zeit für Erbrecht. Andreas, herzlich willkommen.
Lieber Christian, freut mich, dass wir wieder erbrechtlich zusammen sind.
Bewegte Zeiten, es tut sich wahnsinnig viel. Hast du auch so viel um die Ohren, wie ich es gehabt habe in den letzten Tagen?
Ja, ähnlich viel wie du, ja.
Also womöglich haben wir uns überhaupt gesehen?
Ja, wir haben uns gesehen. Aber außerhalb des Podcasts.
Ich habe es bereits verdrängt.
Intensive Zeit.
Gott sei Dank sehe ich dich jetzt intensive in diesem Zeit. Setting hier. Mount Erbrecht, herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind. Schreiben Sie uns kontakt@mounterbrecht.com. Wir freuen uns über Ihre Zusendungen. Ich hoffe, manche Folgen haben Ihnen gefallen oder gefallen Ihnen. Die letzte handelte von der Erbunwürdigkeit, eine dunkle Folge, muss man sagen. Sie war auch extrem lang.
Ja.
Ich glaube, wir waren möglicherweise eine der längsten Folgen. Sie war fast, aber nur fast zu lang.
Ich finde, es war genau richtig.
Sehr gut.
Positiver Zugang. Ich hoffe, dass das die Zuhörer auch so empfunden haben. Aber wenn du sagst, das war eine dunkle Folge.
Ja, das Thema.
Ich glaube, machen wir heute wieder eine dunkle Folge.
Ja, aber das haben wir dir zu verdanken, weil du hast das letzte Mal gesagt, ja, nächstes Mal machen wir Enterbung. Nicht in diesem Tonfall, aber...
Ja. Das bietet sich halt an.
Gut, na dann schieß mal los.
Oder willst du doch spontan was anderes machen?
Wir könnten auch was anderes machen.
Machen wir was anderes?
Testamentum Mysticum?
Testamentum Mysticum.
Nein.
Auch dunkel.
Auch sehr dunkel, ja. Das hast mich gebracht durch das Wort dunkel, das ich eingeführt habe. Also, lieber Andreas, das letzte Mal war es die Erbunwürdigkeit und wir haben das letzte Mal ja auch schon dieses Institut der Erbunwürdigkeit abgegrenzt von dem ihm ganz nahestehenden Phänomen der Enterbung.
Ja.
Was ist die Enterbung?
Ja, wollen wir uns noch einmal von der anderen Seite sozusagen abgrenzen.
Bitte.
Zur Erbunwürdigkeit. Auch bei der Enterbung geht es darum, dass ein Pflichtteilsberechtigter sein Pflichtteilsrecht verliert, um es ganz allgemein zu sagen. Aber im Unterschied zur Erbunwürdigkeit tritt dies nicht Kraft Gesetzes ein, sondern die Enterbung ist eben die gänzliche oder teilweise Entziehung des Pflichtteils durch eine letztwillige Verfügung. Und das ist im Kern der wesentliche Unterschied zur Erbunwürdigkeit. Und genau das postuliert ja auch der § 769 ABGB, die gänzliche oder teilweise Entziehung des Pflichtteils.
Ja, das heißt, der wesentliche Unterschied, glaube ich, vom Zugang her und auch mit Blick darauf, was wir uns vorstellen, ist der, bei der Enterbung geht es um eine Anordnung des Verstorbenen. Der Verstorbene oder die Verstorbene verfügt, er entzieht, er möchte, dass die betroffene Person nicht, ja, und das ist ganz interessant, Enterbung, das heißt eigentlich nicht Entpflichtalisierung,
sondern ja, Enterbung.
Das Wort, ja. Aber das Gesetz definiert eigentlich die Enterbung als Entziehung des Pflichtteils. Ja. Also es geht um diese besondere Rechtsposition und gar nicht so sehr um die Entziehung eines Vermächtnisses, die Entziehung einer zugesagten oder in Aussicht gestellten Erbenstellung oder was auch immer, sondern eigentlich ist es knallhart definiert und bezogen auf den Pflichtteil, während die Erbunwürdigkeit, damit wir das wiederholen, von Gesetzes wegen wirkt ex lege, jemand ist so eine frevelhafte Person, dass sie keinerlei erbrechtliche Position im weitesten Sinn ist gleich kein Pflichtteilsrecht, kein Vermächtnis, kein Erbrecht erwerben können, soll, erwerben darf. So, und die Enterbung, ja, die Entziehung des Pflichtteils. Und an der Stelle, glaube ich, können wir schon erwähnen, dass sehr viele Menschen, glaube ich, unter Enterbung überhaupt ganz was anderes verstehen.
Ja, ich glaube auch. Und so wie du es gesagt hast, wenn man sagt, die Entziehung des Vermächtnisses, wie macht man die? Durch Widerruf des verfügten Vermächtnisses. Die Entziehung des testamentarischen Erbrechts, wie macht man die? Na, durch Widerruf der testamentarischen Verfügung. Wie entzieht man das gesetzliche Erbrecht? Durch wie wir es nennen, ein negatives Testament. Das heißt, wenn wir von der Enterbung im technischen Sinn sprechen, geht es wirklich immer nur um die Entziehung dieses Pflichtteils, dieses zwingenden, die Testierfreiheit belastenden Pflichtteils.
Ja, wenn ich dir so zuhöre und mir, dann fällt mir wieder auf, wie fern wir, glaube ich, von den Menschen eben sind mit unseren Begriffen. Mhm. Weil ich spüre das irgendwie, weil ich war ja auch immer ein normaler Mensch. Und damals vor 40 Jahren, als ich überhaupt noch nichts mit Jus zu tun hatte, glaube ich, hätte ich mir vorgestellt, dass Enterbung, das glaube ich jetzt einfach, dass Enterbung sich bezieht auf die nächsten Angehörigen, wahrscheinlich so typischerweise auf die Kinder in der Vorstellung eines Verfügenden. Und der sagt jetzt, dieses Kind erbt, wird nicht mein Erbe, ich enterbe dich. Und möglicherweise meinen die Menschen dabei, die Vorstellung, wenn ich sterbe, dann kriegen alles meine Kinder, aber dieses eine Kind nicht. Also die Entziehung des sogenannten gesetzlichen Erbrechts, das ja eintreten würde, nur eintritt, wenn er kein Testament macht. Mhm. Nicht? Und jetzt kippen wir wieder in unsere Welt, in die Welt der Juristen. Wir sind ja schon ganz verbläut, oder ich jedenfalls. Und für uns ist das ganz unnatürlich, nicht? Weil wir sagen, sie können ja einsetzen, wenn sie wollen. Sie können ja zum Erben berufen, wenn sie wollen. Sie brauchen nicht ein Erbrecht entziehen, sondern setzen sie positiv jemanden ein. Das Einzige, wo es einen Entzugsbedarf gibt, ohne dass sie es einfach abwählen können, ist eben ist dieses zwingende Pflicht. Also,
ja.
Also ich glaube, dass da die Realität, die Menschen auf der Straße ganz weit weg sind bei der begrifflichen Vorstellung von dem, worum es eigentlich geht.
Ja, übrigens möchte ich noch einhaken. Ich glaube, es gehört zu wesentlichen Kompetenzen eines Rechtsberaters auch noch, ein normaler Mensch zu bleiben und immer wieder die Perspektive einnehmen zu können, wie das gerade bei der Testamentsberatung, wie diese Begriffe und so weiter, der Nicht-Jurist als Testator wahrnimmt, um zu verstehen, was er will, aber auch um die Kompetenz eben zu haben, ihm zu erklären, was die Verfügungen genau bedeuten.
Absolut richtig. Ich hätte jetzt einen Vorschlag, es ist sehr spontan. Bleiben wir doch, weil ich mich da in diesen Wirbel hineingesteigert habe, gedanklich, zunächst bei diesem jugendlichen Christian Rabl und seiner damaligen Vorstellung. Blenden wir also jetzt das Pflichtteilsrecht aus und stellen wir uns vor, eine letztwillige Anordnung, in dem eben drinnen steht, ich habe drei Kinder, Tick, Trick und Track, der Tick wird enterbt, Punkt. Also eine Anordnung, die wohl mit Sicherheit so zu verstehen ist, dass der Tick, habe ich gesagt Tick oder Trick?
Tick.
Der Tick, Tick. Dass der so gar nichts kriegen soll. Nicht?
Ja.
Wir würden dann, du hast gesagt, das nennen wir negatives Testament. Früher hat man auch gesagt, glaube ich, uneigentliche Enterbung. Ich weiß nicht, ob ich das noch sagen darf oder nicht.
Ach,
ich weiß
es nicht. Wir dürfen
ich sage immer, was ich will. Also uneigentliche Enterbung. Und an der Stelle, ich glaube, ich könnte mal ein bisschen stehen bleiben und alle darüber belehren, wieder einmal, wie unglaublich gefährlich derartig laienhafte Anordnungen sind. Mhm. Warum sind sie gefährlich? Weil sie ohne Berater nicht alle Möglichkeiten der Auslegungsschwierigkeiten bedenken können. Ein Beispiel, der Tick hat Kinder, Enkelkinder. Wenn ich jetzt sage, der Tick kriegt nichts, ich enterbe den Tick. Und ansonsten steht in dieser letztwilligen Verfügung nichts
also
drin.
Also nur das steht in der
Verfügung. Ja, er hat drei Kinder, Tick, Trick und Track.
Ja.
Und da kommt so ein eigenhändig geschriebener und unterschriebener Zettel am Ende zum Vorschein. Und auf dem steht drauf, Überschrift Testament, Absatz. Hier spricht Christian Rabl, ich gehe sicher zu keinem Rechtsanwalt oder Notar, ist mir viel zu teuer. Ich ordne an, Tick wird enterbt. Prost.
Prost.
Nein, Prost ist gefährlich, weil sonst glaubt man, es ist eine mangelnde Ernstlichkeit. Aber er sagt eben, Punkt, der Christian Rabl mit eigenhändiger
Unterschrift. Das gefällt mir sehr gut, was machen wir
jetzt? Das Beispiel gefällt dir. Und danach und nach dem Tod stehen da der Trag und der Tag, oder wie es heißen, und die Kinder vom Dick.
Und was ist jetzt los?
Na,
analysieren wir das einmal. Bitte. Also wir haben hier eine letztwillige Verfügung, die wir noch näher deuten müssen. Aber was wir festhalten können, ist, dass es keine testamentarische Erbeinsetzung gibt.
Nein, weil steht ja nur drinnen, ja, der Dick.
Es ist nur eine negative Anordnung, ich sage es einmal nur so. Heißt, die gesetzliche Erbfolge tritt ein. Das heißt, so wie du mir den Sachverhalt schilderst, sind jedenfalls Trick und Track, wenn ich das jetzt richtig sage, jedenfalls die anderen zwei, gesetzliche Erben.
Jawohl.
Jetzt ist aber die Frage, was ist mit unserem Tick? Der ist also enterbt. Diese Anordnung wird man wohl als Entzug des gesetzlichen Erbrechts auslegen können. Es ist übrigens aus meiner Sicht bei so einer Anordnung schon durchaus nicht ganz klar, ob mit dem Wort Enterbung aus dem Blickwinkel des Testators auch die technische Enterbung gemeint ist, ob er ihm vielleicht nur das gesetzliche Erbrecht entziehen wollte oder ob er ihm wirklich auch das Pflichtteilsrecht entziehen wollte.
Na, schau,
darüber kann man schon diskutieren. Schon
darüber kann man diskutieren.
Ja, da bleibe ich kurz an der Stelle stehen. Wenn ich zum Beispiel Enterbungen anordne in einem Testament, dann erläutere ich natürlich immer ganz genau, was es denn sein soll. Ich glaube, man darf in Testamenten nie bei diesen technischen Begriffen stehen bleiben, sondern sie auch immer deutlich in eine Sprache umsetzen, von der dann klar ist, dass der Testator hier wirklich verstanden hat, was passiert. Also ich würde hier natürlich formulieren, wenn das zum Beispiel gewollt ist, ich enterbe hier mit Tick und entziehe ihm somit sein gesetzliches Erbrecht und Pflichtteilsrecht. Aber wenn ich bei dem Begriff bleibe, glaube ich, sind wir schon vor der ersten Auslegungsbedürftigkeit. Das ist einmal der erste Schritt meiner Analyse deiner letztwilligen Verfügung.
Voll, wunderbar. Das heißt,
aber es geht ja noch weiter.
Nein, aber das heißt, der Tick ist auch im Raum, der hat auch einen Rechtsanwalt eben, mich. Gut, ich bin ja gestorben, also irgendeinen anderen, eine Rechtsanwältin, die dich als Berater hat oder selber drauf gekommen ist und um das Erbrecht, sogar das Tick kämpft.
Ja, zumindest ums Pflichtteilsrecht.
Oder ums Pflichtteilsrecht, ja, ums Pflichtteilsrecht
das kämpft. Das Erbrecht wird schon schwierig.
Erbrecht wird schwierig, aber gut. Also auch für den Tick wird gekämpft, Tick ist abgearbeitet.
Und der Tick hat Wer Kinder, wie heißen die? Komm.
Die heißen Anatol und Sevastopol oder keine Ahnung. Nennen sie doch, wie du möchtest. Also die zwei Enkelkinder. Frag mich doch lieber, ob der Tick noch lebt oder vorverstorben ist.
Ja, lebt er noch oder ist er schon vor?
Ja, mag's doch für beide. Nein, Gott, schwieriger ist der Fall, dass er noch lebt.
Ja, sagen wir, Tick lebt noch.
Tick lebt noch. Und seine Geschwister, da können wir gleich dazu sagen, der Tag und der Trag sagen, diese Quote, die gebührt uns, wir kriegen Hälfte, Hälfte.
Genau.
Und die Enkelkinder sagen, nein, das kann ja doch nicht wahr sein, enterbt ist ja nur unser Papa, aber wir sind nicht genannt, wir kommen nicht vor, wir treten an seine Stelle.
Ja, und jetzt wird es natürlich spannend. Weil was müssten die Kinder jetzt sagen, die Kinder vom Tick? Die müssten sagen, diese Anordnung, von der wir sprechen, ist eine Enterbung, hat also dem Vater Tick sowohl das gesetzliche Erbrecht als auch das Pflichtteilsrecht entzogen und wir treten daher als gesetzliche Erben im Wege der Repräsentation an die Stelle des enterbten Vaters und sind daher jeweils zu einem Sechstel zu gesetzlichen Erben berufen. Das würden Sie wahrscheinlich behaupten.
Ja, sehr elegant formuliert. Und die Geschwisterbrüder würden sagen, wir wissen gar nicht, wovon sie da reden mit Repräsentation. Das ist so fachchinesisch. Wir sind der Meinung, der verstorbene Christian Rabel wollte den ganzen Stamm ausschließen. Der hat sich einfach nur nicht erinnert an die Namen der Enkelkinder. Oder er wollte sie nicht beleidigen, weil sie noch minderjährig sind. Der ganze Stamm soll weg sein, wir kriegen jeweils die Hälfte.
Was machen jetzt Anatol und wie hat der andere geheißen?
Sevastopol.
Sevastopol. Anatol und Sevastopol sagen, aber in § 729 Absatz 3 ABGB steht ja drinnen, bei gesetzlicher Erbfolge erben die Nachkommen der enterbten Person an deren Stelle, auch wenn diese, der Tick, den Verstorbenen überlebt hat. Wir erben also.
Das ist gemein. Jetzt liest du einfach das Gesetz vor.
Ja, aber jetzt kannst du sicher noch was dagegen haben.
Naja, immer. Denn bei uns im Zivilrecht ist es meistens, manchmal schon, aber meistens nicht zu Ende mit einem Gesetzestext. Ja. Es ist die Frage, welche Bedeutung jetzt diese Bestimmung hat. Mhm. Ist das sozusagen, wie soll ich das ausdrücken, so ein objektives Recht? Oder könnten, nämlich objektiv so quasi zwingendes Recht in der Konstellation, oder könnten diese Geschwister argumentieren, ja, das steht tatsächlich im Gesetz, aber ich glaube, wir glauben, wir können beweisen, dass der Verstorbene das anders wollte. Mhm. Wir haben da irrsinnig viele Zeugen, die irgendwas daher erzählen werden und die erste Folge von Mount Erbrecht, der wahre Wille, gehört haben. Und wir wollen das alles der Bezirksrichterin, dem Bezirksrichter in einem Erbrechtsstreit vortragen. Wir behaupten jetzt einmal, der wahre Wille ist anders. Ja. Und jetzt, das ist, glaube ich, eine zugespitzte Frage, wäre das überhaupt möglich oder ist diese Bestimmung, die du da jetzt zitiert hast, eine, die sozusagen apodiktisch die Frage beantwortet?
Ja, das scheint strittig zu sein.
Unglaublich.
Unglaublich eigentlich. So eine einfache Bestimmung und es ist strittig, ob es sich hier um eine zwingende Bestimmung handelt oder ob es sich doch um eine Auslegungsregel handelt.
Na, wobei zwingend, was heißt zwingend? Zwingend kann es ja nicht sein. Ja, eben. Nein. Also ich meine, der Rabel kann ich auf jeden Fall anordnen.
Die sollen auch nicht erben.
Genau, er könnte anordnen, Dick ist enterbt, Beistrich, jetzt fällt mir gerade auf, es gibt den Paragraph 729 Absatz 3 und da gibt es Menschen, die behaupten, ich muss jetzt unbedingt reinschreiben, dass die Enkelkinder ausdrücklich auch nicht erben sollen,
das schreibe ich hier mit rein. Das ist ja keine besondere Regel, bei jeder Repräsentationsregel in der gesetzlichen Erbfolge ist natürlich möglich, jedes gesetzliche Erbrecht auszuschließen und natürlich auch bei diesen speziellen Repräsentanten ist ja völlig klar. Natürlich ist das keine zwingende Bestimmung, aber ich glaube, es geht also um die Frage, ob schon rein aufgrund der Enterbungsanordnung Tick verbunden mit dem nachgewiesenen Erblasserwillen, der wollte auch, dass die Enkelkinder nichts bekommen, die Repräsentation ausgeschlossen werden kann, oder ob es im Sinne der Andeutungstheorie noch eines weiteren Ansatzes im Hinblick auf den Ausschluss der Repräsentanten in der letztwilligen Verfügung bedarf.
Das ist eigentlich vollkommen verrückt, oder? Worüber wir diskutieren können.
Ja.
So glaube ich. Und jetzt verrate ich dir ein Geheimnis, bitte, Andreas, wobei bitte. Du weißt das ja eh, weil kurz vor der Folge habe ich dir das gesagt, kurz vor der Folge, bevor wir aufgenommen haben, habe ich gesagt, Andreas, ich habe vor, keine Ahnung, über 20 Jahren einmal in dem Zusammenhang irgendwann einen Aufsatz geschrieben.
Ja.
Und dann wusste ich nicht mehr, was ich gesagt habe und den haben wir ausgegraben und der handelte von der Konstellation und ich habe gesagt, ist das nicht toll? Du hast mich dann darauf aufmerksam gemacht, das hat ja der Gesetzgeber im Erbrechtsänderungsgesetz. Jetzt danke dafür.
Ja.
Sonst hätte ich meinen Aufsatz aus dem Jahr 2003.
Übrigens verwirrt. Nicht in deinem Sinne,
gell? Nein, natürlich nicht. Ja, das ist ahnungslos. Nämlich ich war ahnungslos. Und da war es ganz interessant, eben zu sehen, was dazu der neuen Regelung vertreten wird. Also selbst zu einer sehr doch exotischen Konstellation überraschende Unklarheit.
Entschuldige, wenn ich das sage, auch so ein schönes Beispiel, eine Klarstellung durch den Gesetzgeber in einem an sich scheinbar klaren Satz, der die nächsten Unklarheiten erzeugt.
Das ist die Juristerei. Ich würde jetzt gerne noch bei der, trotzdem bei der Fragestellung im weiteren Sinn bleiben, nämlich bei dieser Vorstellung, wie macht man ein Testament richtig oder wie macht man es falsch oder was ist gefährlich bei derartigen Entziehungsanordnungen, bei derartigen negativen Verfügungen. Ich glaube, eins haben wir schon herausgearbeitet, mit Blick auf die Person, die es betrifft, keine Mehrdeutigkeiten darüber, was ihm überhaupt entzogen werden soll, das hast du erwähnt. Also das ist natürlich für einen Profi oder eine Expertin selbstverständlich, für den Laien eben nicht. Mhm. Also es muss natürlich ganz klar gemacht werden, was wird ihm entzogen? Nur das Pflichtteilsrecht oder auch das gesetzliche Erbrecht? Mhm. Es könnte ja sein, und jetzt wird es vielleicht spannender, dass sich eben das Testament, die letztwillige Verfügung, nicht darauf beschränkt, dass die Anordnung darin zu finden ist, dass der nichts bekommt, sondern dass es daneben positive Anordnungen gibt. Wie zum Beispiel meine Alleinerbin ist die Frau, wer auch immer. Mhm. Und diese positive Anordnung, jetzt kommt, die entpuppt sich später als unwirksam, weil zum Beispiel die eingesetzte Erbin vorverstirbt oder sich entschlägt. Das heißt, der Plan des Verstorbenen, wie er im Testament dargelegt ist, dieser gesamte Plan, diese Mappe, die verwirklicht sich nicht so.
Yeah.
Aus Gründen, die er nicht bedacht hat. Mhm. Und gerade in diesen Konstellationen ist es oft sehr strittig, was passiert dann mit dem Teil, der noch möglich ist. Mhm. Bleibt der dann enterbt, hat er kein gesetzliches Erbrecht oder wurde ihm das gesetzliche Erbrecht nur entzogen, sozusagen, ich spitze es zu, damit die Testamentserbin erbt.
Ja.
Oder extremstes Beispiel, es gibt gar keine anderen gesetzlichen Erben. Die Testamentserbin in meinem Beispiel kommt nicht zum Zug, weil sie vorverstirbt. Und es käme der Staat, es fiele an den Staat.
Ja.
Ist dann auch für diesen Fall dem Kind alles entzogen.
Ja. Zwei wichtige Punkte möchte ich noch einmal betonen. Bei jeder negativen Anordnung erstens klarstellen, was ist der Inhalt dieser negativen Anordnung. Im zweiten Schritt gleich daran denken, wo geht das gesetzliche, das entzogene Erbrecht oder entzogene Pflichtteilsrecht hin? Das heißt, was will ich anordnen in Bezug auf die Repräsentanten? Das wird oft in den Testamenten
übersehen. Das habe ich jetzt gar nicht erwähnt.
Ja, ja, möchte ich gleich weiterdenken, auf die Repräsentationsebene gehen. Was soll dort passieren? Was soll dort passieren? Und das, was du jetzt gesagt hast, möchte ich auch noch einmal unterstreichen. Und das haben wir in so vielen Testamenten. Und das betrifft nicht nur Enterbungen, es betrifft auch Vermächtnisse zum Beispiel.
Oh ja.
Oft die Frage eben, stehen einzelne Verfügungen in einem Kausalzusammenhang miteinander? Bei mir beginnt zum Beispiel jede Vermächtnisverfügung mit einer Klarstellung, ob das oder das dieses Vermächtnis für jeden Fall der Erbfolge gelten soll. Richtig. Oder nur für den Fall der Erbfolge XY. Und genauso auch bei den Enterbungen. Und da gibt es ja, das ist ja geradezu ein Klassiker, das Testament, wo zum Beispiel der Ehegatte eingesetzt wird zum Alleinerben und das Kind wird auf den Pflichtteil gesetzt, meistens aus dem Grund.
Untechnisch enterbt.
Untechnisch enterbt.
Soll kein Erbe bitte sein, kein
möglichste Beschränkung auf den Pflichtteil. Und warum? Damit, wenn der Testator verstirbt, die Ehegattin erbt und das Kind zunächst einmal möglichst wenig bekommt. Aber was ist, wenn die Ehegattin schon vorverstorben ist? Dann bleibt plötzlich aus diesem Testament nur noch übrig die Setzung auf den Pflichtteil. Und dann ist die Frage, und ich war einmal mit so einem Fall konfrontiert, wo dann die Finanzprokuratur, die ja den Bund vertritt, gesagt hat, naja, der Sohn als einziger gesetzlicher Erbe ist auf dem Pflichtteil verwiesen, daher kommt es zum Heimfall an die Republik. Also in solchen Fällen ganz wichtig, immer die Zusammenhänge der einzelnen Anordnungen klarstellen. Und das denken sicher Laientestatoren nicht. Und ganz wichtig, dass das der Rechtsberater tut.
Sie denken nicht dran, und zwar nicht, weil sie nicht wesentlich klüger sind als wir, sondern weil einfach diese logischerweise die Routine darin
natürlich
fehlt. Nicht irgendwelche Testamentsmuster auszudrucken, sondern die Routine, diese Fälle zu erleben, diese Probleme zu erkennen, indem man, so wie du als Gerichtskommissär, ihnen begegnest und jedes Jahr, jedes Monat dazulernst durch Erfahrung.
Absolut,
Und man darf nicht unterschätzen, dass ja eine letztwillige Verfügung eine Anordnung ist, die nicht nur auf die Zukunft gerichtet ist im übertragenen Sinn, sondern die tatsächlich ja erst wirkt in fernen Zeiten.
Mhm.
Und so viel kann sich bis dahin ändern.
Mhm.
Auch das ganze Vermögen kann sich verändern. Und deswegen ist das eine der hervorragendsten Schwierigkeiten. Wie berücksichtige ich und fange ich auf in einer letztwilligen Verfügung die Möglichkeit, dass Teile davon sich nicht so verwirklichen oder umsetzbar sind, wie er sich heute 2025 oder sie vorgestellt hat.
Ja, ganz wichtig, mögliche zukünftige Entwicklungen antizipieren und in der Regelung nach Möglichkeit vorweg berücksichtigen?
Das sind Themen, die wir noch fortspinnen könnten, die sich eben darauf eigentlich beziehen, auf diese negative Umsetzung der Testierfreiheit, negativ dahingehend, dass ich eben das nicht will und diese Anordnung auch Wirksamkeit entfaltet. Sie bezieht sich jetzt in meiner Vorstellung eben auf eine potenzielle Stellung als gesetzlicher Erbe. Mhm. Die muss nicht gesetzlicher Erbe, tritt nur ein, wenn ich jemand anderen nicht einsetzen möchte. Das heißt, ich müsste ihn eigentlich ja gar nicht ausschließen. Es reicht ja, wenn ich andere stattdessen einsetze. Und eben auch dort, wenn wir es positiv überlegen und an diese Personen denken, immer Eventualitäten einbauen. Nicht die Figur der Ersatzerbschaft ist ja eine ganz wichtige. Und immer sich vorstellen, was passiert, wenn der eine ausfällt, wenn der andere ausfällt, wenn alle ausfallen. Mhm. Und so weiter und so weiter. Mhm. Wollen wir jetzt vielleicht die Perspektive wechseln?
Ja.
Und uns auf die eigentliche Enterbung konzentrieren, also auf die Situation, dass unsere verstorbene pflichtteilsberechtigte Personen hat, also im Zeitpunkt ihrer letztwilligen Verfügung Personen, die für den Fall des Todes pflichtteilsberechtigt wären, das können nur sein Nachkommen oder ein Ehegatte oder eingetragener Partner, und unsere potenziell Verstorbene, wie das schon klingt, unsere Mandantin kommt zu uns, zu dir, zu mir und will jetzt den Pflichtteil entziehen, weil dieses Kind oder theoretisch der Ehegatte so grauenhaft ist. Mhm. Ehegatte ist natürlich recht eigentümlich, er soll sich scheiden lassen, wenn er so grauslich ist. Aber bei den Kindern, Kindern kannst du dich nicht scheiden lassen. Und die kommt mit diesem Enterbungswunsch zu dir. Ja. Kommt dir, glaube ich, sehr häufig vor.
Kommt sehr häufig vor, ja.
Ja, schieß mal los.
Naja, das Erste ist, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, ist, dass man sich natürlich einmal die Enterbungsgründe anschauen muss.
Weil das haben wir nicht erwähnt, weil es bisher nicht drum
gekommen
ist. Ja, ja. Also jetzt geht es darum, wir entziehen
das heißt, eine zwingende Position. Die Entziehung des Pflichtteils, bitte, das müssen wir natürlich einmal ganz deutlich klarstellen, kann nicht ohne weiteres erfolgen, sondern natürlich nur unter bestimmten Voraussetzungen, nämlich unter der Voraussetzung des Vorliegens eines Enterbungsgrundes. Und die sind im § 770 ABGB geregelt. Und ich möchte es nur ganz grob sagen, weil wir ja bei der letzten Folge schon über die Erbunwürdigkeitsgründe gesprochen haben, die sehr ähnlich sind. Und wir haben damals auch schon die Enterbungsgründe erwähnt, aber da geht es einerseits um strafbare Handlungen, da geht es auch um die absichtliche Vereitelung des wahren letzten Willens, da geht es darum, dass das Kind zum Beispiel dem dann Verstorbenen in verwerflicher Weise schweres seelisches Leid zugefügt hat oder familienrechtliche Pflichten gegenüber dem Verstorbenen gröblich vernachlässigt hat. Und man muss einmal natürlich in so einer Situation, wenn es so einen Wunsch einer Testatorin, eines Testators gibt, besprechen, schildern Sie mir mal den Sachverhalt. Was ist denn passiert? Um was geht es denn? Und einmal erörtern mit dem Mandanten, der Mandantin, ob diese Sachverhalte in die Nähe eines möglichen Enterbungsgrundes kommen können und mit ihr besprechen, ob die Wahrscheinlichkeit gegeben sein kann, dass diese Sachverhalte auch wirklich eine wirksame Enterbung begründen können oder nicht. Das ist einmal die erste Auskunft, die man so einem Testator geben kann. Und in den meisten Fällen ist es ja so, ich weiß nicht, Christian, wie es dir geht in diesen Besprechungen, dass man am Schluss so einer Besprechung zunächst einmal sagen muss, kann sein, dass diese Sachverhalte, die Sie mir schildern, eine wirksame Enterbung ermöglichen, kann aber auch nicht sein, weil diese Sachverhalte sind oft sehr unklar, sehr diffus und am Ende wird sich ja die Frage der Wirksamkeit der Enterbung erst in einem allfälligen Beweisverfahren dann stellen und geklärt werden. Also es ist nie ganz klar, ob man wirklich angesichts irgendwelcher schlimmer Sachverhalte auch wirksam eine Enterbung anordnen kann. Das ist einmal das Erste, das ich bespreche. Und dann ist aber meistens trotzdem gewünscht, dass man sicherheitshalber eine Enterbung anordnet. Und das kann man. Und wenn das der Wunsch ist, dann soll man das natürlich auch tun. Und dann...
Dann bleiben wir kurz noch da.
Ja, bitte.
Das war schon, fand ich, ganz interessant. Wir stellen uns also diese Beratungssituation vor, ganz typisch, wie du das beschreibst. Diese Aufgeladenheit der Besprechung, das ist natürlich aufwühlend, weil diese Verwundungen und dieser Ärger und diese Verletzungen auch verbalisiert werden. Auch für den Berater eine Herausforderung. Und du hast das richtig beschrieben, aber du hast das auch wieder mal so chuguluesk elegant. Ich nenne das jetzt chuguluesk elegant. Du hast das Wort ja, im Rahmen eines Beweisverfahrens. Das sage jetzt ich dazu. Es wird dann prozessiert. Wenn Sie sich auf die Enterbung berufen, nämlich Sie, Ihr Testamentserbe, Ihr Schatz, dann wird mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit die Gegenseite das nicht einfach wegstecken und sagen, danke für die Belehrung, für die Hinweise, was ich für ein Schwein bin, sondern dann kommt es, wenn du gesagt hast, Beweisverfahren, sehr häufig zu einem Prozess, zu einem harten Prozess. Das ist natürlich dann kein Samthandschuhprozess, da muss auf beiden Seiten unumwunden vorgetragen werden. Und das sollte man auch dazu sagen, und man sollte sagen, das haben wir, glaube ich, hier schon mal gehabt, suchen Sie sich ganz genau aus, wer Ihr Testamentserbe ist. Da braucht man einen robusten oder eine robuste Person, und die möge auch eine Kriegskasse kriegen oder vielleicht eine Rechtsschutzversicherung. Das wäre vielleicht auch nicht blöd. Mhm. Also es ist, ich will nur sagen, die Enterbung wird dann nach dem Tod nicht etwa so abgehandelt, dass der Herr Gerichtskommissär, ist natürlich jetzt völlig absurd, was ich sage, der Gerichtskommissär dann verkündet, Sie sind enterbt, ja. Sie böser Mensch, gehen Sie von dannen, sondern der wird...
Ein harter Prozess. Ja, wobei natürlich in vielen Fällen, das muss man auch sagen, wenn so eine Enterbung angeordnet wird, auch wenn es zweifelhaft erscheint, ob der Sachverhalt die Enterbung rechtfertigt, das ist zumindest einmal ja auch eine gute Grundlage für den Testamentserben, um vielleicht in einen schnellen Vergleich, in ein schnelles Übereinkommen zu gehen. Nicht?
Absolut, nein, man muss ja nicht mitstreiten, denn ohne Enterbung hat er das Pflichtteilsrecht, das muss man natürlich auch sagen, hat er sicher, nämlich den Pflichtteil.
Also im Zweifel anordnen, wenn es gewünscht ist.
Wenn es gewünscht.
Ja, ob dann, nur das möchte ich noch deutlich machen, ob es dann in den Prozess geht, das hat ja sozusagen der Testamentserbe in der Hand.
Wir können nachgehen,
ja, natürlich. Also es führt nicht zwingend in diesen...
Und vielleicht eventualiter die Stundung, oder nicht? Über die haben wir noch gar nicht geredet. Ja, Sie können, dieses Pflichtteilsrecht kann man auch stunden auf 5 Jahre, erwähnen wir das. Also das ist jetzt nicht ein Zug. Also eventualiter Regeln vorsehen für den Fall, dass er doch das Pflichtteilsrecht hat.
Möglichst
erschweren.
Erschweren, um eine zumindest gute Grundlage für einen wirtschaftlich interessanten Vergleich für den Testamentserben zu erzeugen.
Und wenn dann dieser arme Kerl oder dieses arme Kerlchen, den du in deinem Testament diese ganzen Steine in den Weg gelegt hast,
du
zu mir kommt, dann werde ich in seinem Namen kämpfen und dann werde ich dir schon zeigen, was wir mit deinem Testament machen. Ja, also es ist eine, wie immer, dunkle Folge heute. Ja. Richtig beschrieben, also hinterfragen und klären, wollen Sie das wirklich? Mhm. Vielleicht, ich habe dich ja unterbrochen, was wolltest du als nächstes sagen?
Ja, als nächstes muss man natürlich unbedingt besprechen, was dann diese Enterbung in weiterer Folge bedeutet, nämlich wenn die Enterbung in Bezug auf das eine Kind
es wirksam
sein sollte, dann, liebe Testatorin, lieber Testator, muss ich Sie darüber belehren, was das in weiterer Folge bedeutet. Es ist nämlich eben nicht so, dass dann der Pflichtteil, den Sie hier wirksam entziehen, einfach verpufft und weg ist und der Testamentserbe, wer immer das dann ist, freut sich über die Nichtbelastung durch den Pflichtteil dieses enterbten Kindes, sondern wir müssen uns fragen, ob das enterbte Kind seinerseits Nachkommen hat. Denn diese repräsentieren auch pflichtteilsrechtlich das enterbte Kind. Das heißt, wenn es Kinder des enterbten Kindes gibt, Enkelkinder, dann sind diese pflichtteilsberechtigt. Das heißt, ich kann nicht den ganzen Stamm enterben, sondern der Pflichtteil geht einfach eine Generation weiter. Und das bedeutet, dass der Testamentserbe der gleichen Belastung ausgesetzt ist, wie ohne Enterbung. Heißt, die Enterbung wirkt nur negativ gegen den Enterbten, wenn es Repräsentanten gibt, aber nicht in positiver Weise im Sinne einer größeren Testierfreiheit und Entlastung für den Testamentserben.
Wir hatten das schon in der Pflicht als Minderungsfolge.
Ja, ja.
Und auch dort haben wir es so betont, du hast dich jetzt hier beschränkt und hast sehr deutlich gemacht, die Konstellation, dass der Enterbte Kinder hat, die dann an seine Stelle treten würden als unbefleckte Nachkommen. Und was ist, wenn er keine Kinder hat, aber ja, Geschwister?
Aber Geschwister, dann kommt es zur sogenannten Anwachsung, 67 ABGB, an die anderen Kinder als Pflichtteilsberechtigte.
Das heißt, der Pflichtteil der Geschwister wird größer, er hat wieder nichts davon.
Kommt drauf an. Ne? Also wenn der Testamentserbe der einzige Bruder ist vom Enterbten, dann ist es in Ordnung, dann
richtig,
hat er zwar einen höheren Pflichtteil, aber wenn es noch andere Pflichtteilsberechtigte gibt, die auch nur den Pflichtteil bekommen sollen, ja, dann erhöht sich deren Pflichtteil und dann hat der Testamentserbe auch wieder nichts
davon. Also immer intensiv drüber nachdenken, was passiert eigentlich, wenn dieser Prozess um die Enterbung gewonnen würde, und haben Sie überhaupt was davon? Hat Ihr Testamentserbe überhaupt was davon? Ist eigentlich ganz interessant, finde ich jetzt, wenn ich das so zuhöre und mir das durchdenke, dass also die Möglichkeit der Enterbung für den Verstorbenen, für den Testator, ja, die Möglichkeit, derartig böses Verhalten zu sanktionieren, in sehr vielen oder möglicherweise in den meisten Konstellationen, dann gar nicht ihm nutzt.
Ja.
Es ist nicht etwa eine Möglichkeit, dass er sein Eigentum ausdehnt, seine Testierfreiheit vergrößert, sondern es ist eine Möglichkeit für ihn dann, wie soll ich sagen, das Pflichtteilsrecht aufgrund seiner Anordnung zu verteilen. Nicht wahr? Also umzuverteilen. Merkwürdig irgendwie.
Ja, ich finde es recht verständlich, muss ich sagen. Es ist einfach...
Es ist der Gedanke, dass der Pflichtteil oder dieses Vermögen, der Teil, der dem Pflichtteil gemindert ist, jedenfalls...
Ja.
Dieser Sippschaft, nicht jedenfalls der Nachkommenspartie der Gruppe, da reserviert ist.
Ja.
Und das ist ihm genommen, unserem Eigentümer, solange es dort in diesem Sauhaufen jemanden noch gibt, ja, der keine Sau ist.
Der keine Sau ist.
Ui, das war
wobei,
jetzt disqualifizierend für mich. Aber Sie merken, ich bin Eigentums und weniger.
Nein, ich auch, aber ich wollte nur sagen, ich verstehe diese Regel natürlich mit Blick auf das Gesamtsystem sehr wohl.
Ja.
Und das wollte ich damit nur ausdrücken.
Alle verstehen.
Aber übrigens, wenn wir vorhin schon einmal gesagt haben, Achtung bei Enterbung, immer weiterdenken. Also, wir stellen jetzt der Testatorin, dem Testator dar, wie ist die Pflichtteilslage jetzt? Wie wäre sie mit der Enterbung? Das muss man sich genau anschauen. Wie sind die Positionen? Ja, genau. Wem ist was geschuldet? So. Und natürlich müssen wir bei so einer Anordnung, wenn die dann gewünscht ist, uns aber gleich fragen, aha, wir haben also diese Nachkommen des Enterbten, die würden pflichtteilsrechtlich den Enterbten repräsentieren, aber besteht vielleicht bei denen auch die Möglichkeit der Enterbung? Selten, aber besteht vielleicht die Möglichkeit der Pflichtteilsminderung, kommt immer wieder vor.
Ja.
Da ist was vorgefallen zwischen Kind und Vater oder Kind und Mutter. Und da gab es vielleicht zu den Kindern dieses Kindes, zu den Enkelkindern, gerade aus diesem Grund vielleicht, die sind noch jung, überhaupt keinen Kontakt. Achtung, dann kann man da gleich auf der zweiten Stufe die Enterbung eben kombinieren mit einer Pflichtteilsminderung
der Enkelkinder. Ja, das sind Prozesse, das sind Bomben, das höre ich gerne als Anwalt. Nicht? Ja, verschiedene Gerichtskonflikte anlegen, es muss wer prozessiert werden. Sie verzeihen, das war jetzt vielleicht ein bisschen ironisch überspitzt formuliert, aber es gehört auch dazu, diese andere Perspektive, nämlich zu zeigen, was es bedeutet, diese völlig konsequenten Ratschläge von dir, auch dann umzusetzen.
Man muss ja nur diese Möglichkeiten, aber auch absolut, mit den Hinweisen auf das, die möglichen Prozesse und so weiter, das muss man ausbreiten, verständlich dem Testator. Die Entscheidungen treffe ja nicht ich,
richtig,
sondern natürlich der Testator.
Ja, und das Gesetz gibt es ja auch vor. Und deswegen müssen wir darüber lernen. Und abschließend zu dem Fragekreis, ich würde nämlich gerne noch ein bisschen weiterkommen.
Bitte.
fassen wir zusammen, ich weiß nicht, ob du mir recht gibst, ich versuche tendenziell eher Enterbungen in Testamenten zu vermeiden, im Gespräch mit den Testatoren, mit Betonung der extremen Konfliktträchtigkeit und Herausarbeitung, dass es nicht selten eben dem Testamentserben gar nichts bringt.
Aber ja, also zumindest glaube ich, ist es die wesentliche Aufgabe, wirklich den Testator, die Testatorin durch gute Belehrung und Beratung und Analyse der Situation wirklich in eine Lage zu versetzen, dass sie wohl Absolut. Überlegt und wohlverstanden die richtige Entscheidung fürs
Testament trifft. Pass auf, jetzt möchte ich noch zwei Dinge mit dir besprechen, vielleicht sogar drei, aber ich bin deswegen so pushy, weil wir haben schon 40 Minuten. Ja. Und zwar der erste Aspekt, den ich gerne mit dir zwei, drei Minuten herausarbeiten will, ist, man macht die Enterbungsanordnung, heute ist er ein Schwein, nämlich der Enterbte. Ja. Der Testator sitzt vor uns, wir wissen es nicht, aber ich unterstelle jetzt, der Testator lebt jetzt noch 6 Jahre. Mhm. Und in diesen 6 Jahren kann viel passieren, nämlich insbesondere kann eine Enterbungsanordnung möglicherweise, Klammer auf, danach streiten wir wieder drüber, ob es der Fall ist, auch wieder beseitigt werden bei der Erbunwürdigkeit, wo es keine Anordnung gibt, keiner Anordnung bedarf, haben wir von der Verzeihung gesprochen. Ja. Andreas, wie beseitigt wird eine Enterbung beseitigt?
Durch eine letztwillige Verfügung, durch den Widerruf der Enterbung.
Das heißt, wir brauchen an sich eine, Achtung, ist wichtig, eine formgerechte, wir brauchen eine Testamentsform. Das heißt, wenn Sie dem Buben, dem bösen Buben wieder verzeihen wollen und Sie haben ihn enterbt, dann braucht es eine neue letztwillige Verfügung, die sich darauf reduzieren könnte, rein theoretisch. Entschuldigung, die Enterbung von damals ist hiermit aufgehoben, eigenhändig geschrieben und unterschrieben. Mhm. Und da gibt es ja jetzt eine neue Regelung, die doch erstaunlich ist.
Sehr erstaunlich.
Wenn dieser Widerruf durch letztwillige Verfügung nicht möglich ist, weil unser Testator seine Fähigkeit zu testieren verloren hat, dann kann er auch ohne Verfügung verzeihen. Richtig? Habe ich das richtig?
Ja, das hast du richtig. Das ist der Paragraph 773 Absatz 2 und das ist wirklich eine erstaunliche neue Bestimmung durch das Erbrechtsänderungsgesetz 2015. Und noch erstaunlicher wird sie, wenn man sich die Erläuterungen dazu anschaut, die ich dunkel in Erinnerung habe.
Ich habe schon vergessen.
Ich versuche es zu rekonstruieren. Bitte. Da sagt der Gesetzgeber in den Erläuterungen, zu denken ist etwa an die Situation, dass ich im hohen Alter, der nun Hochalte hatte, also das Kind enterbt, dass im hohen Alter der Testator zum Pflegefall wird und sich in den letzten Jahren doch noch, indem das Kind den Vater pflegt, eine gute, liebevolle Beziehung entwickelt und dann wäre es doch unbillig, würde die Enterbung noch wirksam bleiben. Und ich muss sagen, ja, genau an solche Fälle denke ich auch bei der Bestimmung, aber nicht in dem Sinne, dass ich sie dadurch gerechtfertigt sehe, sondern eher in dem Sinne, dass ich sie für bedenklich und gefährlich halte. Aber vor allem muss ich sagen, und das stört mich so an der Bestimmung, da ist übrigens auch manches publiziert worden dazu. Ja. Manche sagen, es ist irgendwie nicht richtig, dass diese Verzeihung anders als bei der Erbunwürdigkeit nur erfolgen könne unter der Voraussetzung der Testierunfähigkeit. Manche sagen, das müsse auch im Zustand der Testierfähigkeit sein. Herrlich. Ich sehe hier nicht das Problem, sondern grundsätzlich ein systematisches Problem, dass die Verzeihung bei der Enterbung einfach nichts verloren hat. Die passt zum System der Erbunwürdigkeit, wo ja auch das Gesetz sich einen Sachverhalt anschaut und diesen würdigt mit einer Erbunwürdigkeit. Hm. Und dann schaut das Gesetz noch einmal hin und sieht etwas, das nach Verzeihung anschaut und zieht sich wieder zurück und nimmt die Erbunwürdigkeit weg. Die Verzeihung ist vollkommen verständlich im System der Erbunwürdigkeit, aber bei der Enterbung passt sie nicht rein, das ist eine letztwillige Verfügung und es mag schon sein, dass sich die Willenshaltung dann irgendwann verändert, aber wie bei allen letztwilligen Verfügungen kann sich die Willenshaltung später verändern und es bedarf eben einer letztwilligen Verfügung in Form eines Widerrufs, wie auch immer, um auch die letztwillige Verfügung zu verändern. Ich halte das wirklich für einen Systembruch und kann mich nur wundern über diesen 773 Absatz 2.
Sehr beeindruckend. Schade, dass du dich damals nicht durchgesetzt hast. Denn
stimmt ja in allem zu.
Aber betone, ja, es steht nun einmal im Gesetz. Ja. Es ist da. Das ist da. Die Rechtsordnung. Und passen Sie daher auf Ihre geliebten Alten auf. Passen Sie auf, wer Sie besucht. Das Beispiel in den Materialien ist vielleicht doch ein bisschen untypisch. Nämlich setzt ja eben voraus, dass jemand wirksam enterbt worden ist. Also eine ganz, muss eine ganz ruchlose Person gewesen sein. Und die pflegt dann über lange Zeit liebevoll. Den Verstorbenen, der vorher keine Möglichkeit hatte, diese Enterbung rückgängig zu machen, mag es theoretisch geben. Ja. Aber viel häufiger ist denkbar, dass der halt ordentlich versorgt ist in einem Pflegeheim für die letzten Jahre seines Lebens und plötzlich überraschenden Besuch, du hast das, glaube ich, schon gemurmelt, mit Handy bekommt, um Beweisaufnahmen zu machen. Also das ist erstaunlich. Und der zweite Aspekt, jetzt gehen wir davon weg, also passen Sie auf als Testamentserbe darauf auf, dass Ihre Enterbung Wirksamkeit behält, dass nicht da vielleicht irgendjemand später behauptet, der hat mir verziehen, Ihr Gegner. Müssen Sie faktisch auf ihn aufpassen. Nämlich nicht auf den Gegner, sondern auf den Testator. Und der andere Aspekt, der mich eigentlich noch viel, viel mehr irritiert hat an der Gesetzesreform, ist eine Voraussetzung für die Wirksamkeit der Enterbung, die wie folgt sinngemäß lautet, ich kann gar nicht ins Gesetz schauen, weil es mich derartig irritiert, nämlich die Voraussetzung lautet, wenn Sie einen Pflichtteilsberechtigten haben, der Ihnen diese Untaten angetan hat, die im Gesetz stehen, dann ist die Enterbungsanordnung von Ihnen nur wirksam, wenn die Untat für die Anordnung selbst ursächlich war. Mhm. Zumindest, glaube ich, lautet der Wortlaut natürlich
nicht
in diesen Salbungsvorworten, aber er ist streng genommen so zu deuten, bevor wir nicht anders auslegen. Was ist daran so irritierend? Nun ja, stellen Sie sich folgenden Fall vor. Sie haben einen Sohn, der ist einfach widerlich zu Ihnen. Und zwar nicht einmal, sondern über Jahre. Und im Jahre 1 der Widerlichkeit, nach 12 Monaten, ordnen Sie die Enterbung an. Später wird es Ihren Testamentserben nicht gelingen, nachzuweisen, welche Untaten der Enterbte bis zur Errichtung des Testaments gesetzt hat. Sehr wohl kann er nachweisen, die Untaten, die dann später gesetzt würden. Und genau genommen bei strenger Auslegung, bevor wir das nicht irgendwie wieder ordentlich hinbiegen, das Gesetz, müsste man sagen, naja, für die späteren, also die späteren verwerflichen Taten, die allein festgestellt wurden, weil die früheren haben wir nicht festgestellt, konnte ja das frühere Testament, die Enterbung, nicht die kausale, also kausal dafür sein. Und
man fragt sich, was ist der Gedanke dahinter? Wer wird hier geschützt? Denn wer eines geschützt? Ist ja.
Wer wird da geschützt? Sag mir das.
Ja, ich sag's dir.
Du bist ja in der Kommission
gesessen. Nein. Eines ist ja klar. Ex post wissen wir, er war ein Schwein.
Ne? Ja? Jetzt redest du schon so wie ich.
Ja, bewusst
dich zitiert. Werd nobel, bitte. Bleib nobel.
Ja. Das wissen wir, nur er war es nicht zur rechten Zeit, er war es ein bisschen zu spät, ja, da müssen wir ihn schützen. Also es ist vollkommen unklar, da gab es eine alte OGH-Entscheidung einmal, angeblich, ich habe mir die nie angeschaut, wo das oberste Gerichtshof schon einmal so gesehen hat, müsste man sich mal näher anschauen, ob das wirklich, so war oder wie das genau war. Also halte ich für eine ganz erstaunliche Bestimmung.
Ich glaube, es gibt ja keine Rechtsprechung, oder?
Nein, gibt es noch nicht. Die ein unglaublicher und nicht so rechtfertigender Einschnitt in die Testierfreiheit ist. Warum soll ich nicht auf Vorrat enterben können? Ja? Sie wird nur wirksam, wenn dann was passiert. Absolut. Und wenn nicht, verstehen wir nicht ganz.
Lieber Andreas, jetzt habe ich uns ein bisschen durchgepeitscht. Wir haben 49 Minuten und 13 Sekunden.
Ja.
Es gäbe noch, und das machen wir mal vielleicht in einer Sonderfolge, nicht in der nächsten, eine meiner Lieblingsfiguren im Gesetz, die Enterbung in Bonamente.
Die haben wir gar nicht.
Die ist wunderbar. Da geben wir eine eigene Folge. Da erinnere ich mich auch an großartige Prozesse, die ich verloren habe.
Und das ist, wenn wir jetzt zwei dunkle Folgen hatten, ja, das wird eine helle Folge.
Da suche ich das Thema aus. Ja. Oder Sie, schreiben Sie uns, Kontakt at Mount Erbrecht, seien Sie flott, wir übernehmen. Das machen wir. Die nächste Folge wird eine Zuschauerfolge, eine Zuhörerfolge. Lieber Andreas, vielen Dank.
Ich danke dir,
bis zum nächsten
Mal. Freude gemacht, danke.